Die Schreibenden von Anja Görz.
So, bevor ich den heutigen Gast vorstelle heute, kurz nochmal ein Hinweis in eigener Sache, denn diese kleine Serie zum Zuhören kann man auch, das wusstet ihr vielleicht noch gar nicht, finanziell unterstützen. Das geht ganz einfach über Steady oder über PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Wenn ihr also sagt, Mensch, ich höre das so gerne, die Schreibenden, da spende ich doch gerne mal einen Zehner oder auch mehr, damit es dann mehr und neue Folgen gibt und ich auch meine Bahntickets zum Beispiel bezahlen kann, dann schreibt gerne auch, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Und jetzt kommen wir zum heutigen Gast. Das ist eine Frau, die kenne ich schon länger als 20 Jahre. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen bei einem Fernsehsender, bei Sat.1 nämlich. Da haben wir beide gearbeitet und heute sind wir beide mal in Bremen und mal in der Hauptstadt Berlin. Herzlich willkommen bei die Schreibenden, Bibo Lüttner.
Ja, hallo Anja, endlich klappt's mal.
Wir müssen den Vornamen erklären, weil viele jetzt wahrscheinlich sagen, Bibo ist doch kein Name, das geht doch bei keinem Standesamt durch. Und ich habe dich ja auch nicht als Bibo kennengelernt, sondern als Birgit, da kommst du mich eigentlich her, oder?
Genau, das ist eben halt die Kombination aus meinem Mädchennamen, also Birgit Borchert hieß ich mal, dann kam der Journalismus dazu. Ich brauchte ein Kürzel für die Zeitung und das BB war schon weg und somit habe ich dann Bibo genommen und daraus ist dann halt dieser Spitzname geworden und inzwischen eben halt seit vielen, vielen Jahren nennen mich auch der meine Name. Mutter so und mein Mann nennt mich so, alle nennen mich Bibo.
Wir erklären mal so ein bisschen, falls es Geräusche gibt im Hintergrund. Wir sitzen heute und warum wir das tun, erklären wir nachher auch noch im wunderschönen Schlosshotel Grunewald, wo man ganz toll Mittag essen kann. Diese Werbung muss jetzt einfach mal hier auch drin stattfinden. Sie sitzen in der Bar ganz allein, weil noch keine Barzeit ist. Wir könnten jetzt also, weil hier nicht mal Leute sind, die zum Hotel gehören, uns auch ein paar Drinks besorgen. Aber wir reden stattdessen natürlich über das Schreiben und fangen mal, du hast schon gesagt, du hast mit Pressearbeit angefangen. Bei Sat.1 warst du zuständig für Happe Kerkeling, für Kai Pflaume und all diese Leute. Hast die begleitet, bist mit denen unterwegs gewesen. Ja. Trotzdem ist dein erster Roman nicht ein Roman über jemanden, der in der Fernsehwelt eine Unterhaltungssendung moderiert.
Nee, der zweite dann eigentlich. Da kommen dann die ganzen
aber wäre
Fernsehen
gewesen,
an.
Oder?
Stimmt, aber das, wie das so ist, der erste Roman, das kennst du wahrscheinlich auch, ist immer so ein bisschen autobiografisch oder ziemlich autobiografisch. Und somit war der erste Roman geprägt von meiner Jugend in Bremen und den 80er Jahren, als ich nach Berlin kam und diese ganze spannende Zeit, noch die Mauerstadt und es gab den Dschungel noch und ich war damals schon großer Iggy Pop und David Bowie Fan und beide habe ich dann in der Stadt Berlin getroffen und somit war das ein großer Zauber und darum geht es vor allem in meinem ersten.
Warum dieser erste Roman? Das ist ja immer die Frage. Warum fängt jemand an zu schreiben und warum schafft das dann auch ein Buch fertig zu schreiben? Das ist ja dann der nächste Schritt.
Ja, ja, es ist wie bei den meisten Journalisten. Also ich bin ja von Hause aus Journalistin, habe also volontiert, richtig 2 Jahre, das also gelernt von der Pike auf, habe dann 6 Jahre lang als Journalistin gearbeitet. Aber da kann man ja immer nur begrenzte Zeilenzahlen schreiben. Ja, das wird einem ja immer vorgegeben. Und somit träumt eigentlich jeder Journalist davon, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und dann traf ich eben halt bei der Arbeit meinen Freund Habe Kerkeling und wir haben uns angefreundet, als er bei Sat.1 darüber nach die Welt gemacht hat. Ich habe dafür PR gemacht und bin mit ihm von einem Pressetermin zum nächsten gereist und da haben wir uns dann immer unterhalten und er sagte, wenn ich irgendwann mal meine Biografie schreibe, dann musst du die schreiben. Und ich sage, ja super, finde ich toll, endlich mein Buch schreiben. Ja, es war dann so, dass er, ich bin da mal weg, schrieb, ich das las und feststellte, dieser Mann braucht keinen Ghostwriter, der kann das perfekt selber. Aber eben halt diese Idee, Mensch, man könnte ja dann auch mal ein Buch schreiben, setzte sich fest und 2007 habe ich dann bei Sat.1 gekündigt, weil ich keine Lust mehr hatte. Nach 11 Jahren Pressearbeit reichte es dann irgendwann mal. Ich wollte was Neues machen und habe mich in dem Sommer, der es war, hingesetzt und einfach mal angefangen zu schreiben, habe dann Harpe die ersten 10 Seiten vorgelesen und sagte, hier, ist das was? Was hältst du davon? Und er sagte, doch, doch, klingt spannend, mach mal weiter. Und somit habe ich dann mein erstes Buch fertig geschrieben und mit ganz viel Glück, weil das wissen wir beide, eigentlich klappt das nicht, als No-Name einen Verlag zu finden. Hatte aber das große Glück, dass ich damals bei Eichborn Interesse geweckt habe und somit haben die mein erstes Buch dann gleich noch als Spitzentitel, dann Zoe, sind denn alle netten Männer schwul? 2009 haben die das veröffentlicht und ja,
was ist zuerst da, wenn ein Buch entsteht? Eine bestimmte Figur, eine Randanekdote, die Geschichte?
Ja, ich glaube, in diesem Fall bei Zoe kann ich es ja mal lüften. Das ist eigentlich beim Friseur ist eine Grundidee entstanden. Ich habe eine nette Frau, die gar nicht Haare schneidet, sondern mir immer meine Wimpern färbt und auch die Haaransätze wieder in naturblond verwandelt. Die hat mir eine Geschichte erzählt, die sie in Barcelona erlebt hat, wo sie einen Unfall hatte, wo ein LKW sie angefahren hatte und sie ins Krankenhaus musste mit einer dicken Beule am Kopf und so. Und diese Geschichte habe ich in Anführungsstrichen geklaut und umgesetzt in Zoe, was eben einerseits besteht aus einem roten Faden, der in der Jetztzeit spielt und dann immer rückblicken in meine tatsächlich Bibos Vergangenheit in Bremen und dann in Berlin. Aber eben halt diese Geschichte in der Jetztzeit war eigentlich inspiriert durch diese lustige Geschichte im Endeffekt, obwohl es ein Unfall war, endet es lustig. Und damit ging das eigentlich los.
Du hast gerade schon gesagt, du hattest dann das Glück, dass du einen Verlag gefunden hast. Da hast du ja auch sehr ungewöhnliche Wege. Du hast, es gibt von dir auch George Clooney, Die Landluft und ich und Sonne, Meer und Wolkenbruch. Und du hast zum Teil über Verlage, aber zum Teil auch selbst veröffentlicht.
Ja.
Warum die Entscheidung dann auch nochmal die Sache selbst in die Hand zu nehmen? Da kam die alte PR-Bibo wieder durch.
Ja, erstmal war es ehrlicherweise ja gezwungenermaßen, weil als es anstand, ein zweites Buch dann bei Eichborn zu veröffentlichen, war dieser Verlagleiter pleite und wurde aufgekauft von Lübbe, da gibt es jetzt immer noch den Namen Eichborn, aber es ist nur noch eine Hülle, es hat nichts mehr damit zu tun. Mich wollten sie jedenfalls leider nicht mit übernehmen und somit stand ich wieder genau da, wo die meisten jungen Autoren stehen, vor dem Nichts und musste mir also Gedanken machen, wenn ich weiter was veröffentlichen will, und am Schreiben hatte ich also Blut geleckt und wollte unbedingt weitermachen, ich wusste, das ist mein Ding, und somit habe ich dann den nächsten Roman geschrieben und da kommst du eigentlich ins Spiel, weil du hattest davon gehört, dass in Hamburg der Cora Verlag plötzlich einen E-Book-Ableger gründet und dafür Stoffe sucht und Autoren sucht. Und somit haben wir beide, gehörten zu dem ersten Schwung, die ersten 8 Romane, glaube ich, die da überhaupt veröffentlicht wurden. Wurde eben halt da, aber als reines E-Book dann verlegt. Das war ein Experiment, weil es auch schon wieder gescheitert ist. Also damit ist schon wieder Schluss. Somit fallen die Rechte wieder an uns zurück, was ja auch okay ist. Und dann habe ich es nochmal probiert, weil ich da auch durch viele Kolleginnen inspiriert worden bin, eben als Self-Publisher. Habe ich dann das nächste Buch, Sonne, Meer und Wolkenbruch, versucht an den Mann zu bringen. Aber ich bin nicht besonders glücklich und zufrieden damit. Deswegen habe ich für das aktuelle Buch eben halt, also er hat nicht nur eine Agentur mir in der Zwischenzeit, also jetzt schon seit ein paar Jahren gesucht, also festgestellt, dass eine Literaturagentur doch sinnvoll ist, um einen Fuß bei den Verlagen überhaupt reinzubekommen. Und somit hat Heine jetzt mein aktuelles Buch.
Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ob es Erkenntnisse gibt aus dieser Erfahrung, aus diesen Erfahrungen mit nur E-Book und mit Selbstveröffentlichung, wo du sagen würdest, das hat durchaus die Vorteile und die Nachteile.
Ja. Also ich würde sagen, es hat mehr Nachteile. Also es ist die ganzen SP-Heroes, von denen wir hören, und da gibt es ja viele, die wahnsinnig große Fangemeinden haben und alle Vierteljahr inzwischen neue Bücher raushauen und auch sehr erfolgreich sind und manche auch wirklich damit richtig Geld verdienen. Das gilt aber, glaube ich, nur für die Ersten, die da am Start waren, und alle anderen, die wie wir dann irgendwann auch mal aufgewacht sind und haben gesagt, ach, was ist das denn? Self-Publishing, das kann man ja auch mal. Da kamen wir, glaube ich, zu spät. Also wenn du da nicht schon eine große Fanbase hast, dann bist du nicht sichtbar bei diesen großen Playern wie Amazon oder Thalia Online oder sowas. Und wenn du nicht sichtbar bist, wirst du auch nicht gefunden und somit verkaufst du auch keine Bücher.
Und so das sagt die PR-Frau. Jetzt bist du also bei Heine gelandet mit Gut in Schuss mit leichten Macken.
Genau.
Super Titel. Und auch da gibt es ja wieder Berührungspunkte, weil, jetzt erklären wir auch, warum wir hier im Schlosshotel sitzen, weil wir sind beide in einer geheimen Facebook-Gruppe, die in diesem Roman eine Rolle spielt.
Das stimmt. Ja, ich kann ja mal erzählen, eben halt, dass diese Gruppe vor, ich glaube, inzwischen sind es 3 Jahre fast, im Dezember, ja, ziemlich genau 3 Jahre, da hat eine gemeinsame Freundin von uns, Radiomoderatorin Bettina Rust, ihre engsten Facebook-Freundinnen, was dann aber auch, glaube ich, schon 200 an der Zahl waren, alle eingeladen zu einer Gruppe, die sich Flohmarkt 1 nannte. Ich bin überhaupt kein Flohmarkt-affiner Typ. Dachte, was soll ich denn da? Aber ich dachte, okay, gucken wir uns das mal an. Betty wollte Sachen verkaufen, weil sie umzog. Und wir waren aufgerufen, eben halt alte Schuhe, Jacken, Möbel anzubieten. Alles eben halt möglichst gute Sachen. Und es sollten nur Frauen sein. ja, was soll das denn da? Ja, doch, ist doch irgendwie netter bei Frauen, irgendwie sind da affiner, Sachen zu verkaufen und es ist irgendwie insgesamt eine nettere Stimmung vielleicht. Daraus hat sich dann schneeballmäßig, weil alle ihre Freundinnen dazu einluden und ganz begeistert waren, eben halt eine riesengroße Gruppe entwickelt. Ich habe gerade neulich reingeguckt, 2700 Frauen sind wir inzwischen, bundesweit, sogar teilweise weltweit. Also wir haben auch in Dubai, in Südafrika Menschen, die da mitmachen, oder Frauen. Und es wird seit 3 Jahren alles, was nicht nied- und nagelfest ist, hin und her gedealt.
Und es ist ein Netzwerk auch für Tipps.
Ganz genau. Es ist eben halt, ohne dass das geplant war, ist daraus eben halt ein Netzwerk mit einem unglaublichen Know-how geworden, weil es gibt eben halt wahnsinnig viele Frauen aus allen Berufen, die man sich nur vorstellen kann oder auch, was ich, mit Hobbys, die sie haben oder sowas. Also es hat sich entwickelt aus Fragen nach Ärzten oder ähnlichen Sachen oder nach einer Gärtnerei oder sonst was, sind auch Fragen zu psychologischen Themen und also wirklich völlig wurscht. Oder ich habe da neulich eine Jacke gesehen in der U-Bahn, hier ist das Foto, weiß jemand, wo man die kriegen kann. Also man kann davon ausgehen, innerhalb von einer halben Stunde findet sich eine dieser Frauen, die sofort eine Idee hat oder die weiterhelfen kann. Wir machen auch viel Charity, also versuchen eben halt für obdachlose Frauen Projekte immer mal wieder was zu sammeln. Gerade jetzt in der Adventszeit sind wir wieder dabei und engagieren uns da sehr. Und also es ist ein wahnsinnig wertvolles
Netzwerk. Und eine der Damen ist eben auch vernetzt hier mit dem Schlosshotel. Und deshalb haben wir uns hier mit einer kleinen Gruppe zum Mittagessen getroffen und das gleich zum Anlass genommen, uns dann für den Podcast zu treffen. Also das heißt, es gibt in deinen Roman immer durchaus Parallelen zum richtigen Leben, weil dieses Flohmarkt kommt ja im neuen Roman vor.
Genau, die starken Frauen, das wollte ich unbedingt, das war ursprüngliche Idee auch wieder für diesen Roman aus dem richtigen Leben, eben weil ich das so toll fand, das Thema, und weil mehrfach in dieser Flohmarktgruppe, wie daraus müsste man mal ein Buch machen, das glaubt uns doch keiner, was hier alles passiert und möglich ist. Und dann ist eben halt die Sache, dass ich Liebesromane schreibe, also brauchte ich einen Kerl, was aber schwierig ist bei einer Gruppe, die nur aus Frauen besteht.
Weil wir sagen dazu, die Männeruntergruppe hat nicht funktioniert.
Nee, genau, die haben es versucht, aber die sind nicht irgendwie so vernetzt oder haben da keine Lust zu oder was weiß ich. Frauen sind da jedenfalls irgendwie deutlich kreativer und besser. Ja, also jedenfalls wollte ich gerne über diese Flohmarktgruppe schreiben, habe mir dann etwas einfallen lassen, wie ich da einen Mann reinkriege. Love Interest heißt das ja irgendwie in Neudeutsch. Und dann hat der Heine Verlag das Exposé gelesen, fanden sie auch ganz toll und wollten sie haben. Und dann sprach ich dann mit der Lektorin, als es losgehen sollte, sagte sie, ja, ist alles super, nur diese komische Flohmarktgruppe, die schmeißen wir mal raus. So,
was? Das kann doch nicht
wahr sein, genau. Nee, dieses ganze Online-Zeug, das ist doch langweilig, das will ja keiner lesen. Ja. Okay, gut, da ist was dran, musste ich ein bisschen einsehen. Hab dann das etwas verändert, das Exposé, aber wie das so ist, das kennst du ja auch beim Schreiben, die Figuren entwickeln ihr Eigenleben und dadurch kam irgendwie eine Frau nach der anderen im Grunde aus dieser Flohmarktgruppe Charaktere, die ich eben übernommen habe, kamen wieder rein. Also es sind doch eine ganze Menge starke Frauen jetzt in der Geschichte vorhanden, die da auch Sinn machen, aber es gibt auch schnucklige Männer und zwei Katzen.
Ist es denn so, dass sich Leute in deinen Büchern wiedererkennen, also die dann das Buch lesen und sagen, ach, das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm, dass du mich da so beschrieben hast.
Nee, ich habe die, also in diesem Buch hatte ich ja irgendwie gar kein Problem, den Leuten auch teilweise, also den Frauen auch teilweise ihre echten Namen zu geben, den netten natürlich. Also es fängt an mit ein bisschen tussigen Frauen in Dahlem. Die haben alle fiktive Namen und die sind auch fiktive Charaktere. Da lege ich große Wert
drauf. Das musst du ja jetzt sagen.
Genau, zumal wir hier im Grunewald sind und genau in so einem Ambiente, was ich eigentlich irgendwie so ein bisschen despektierlich beschreibe. Ja, also das eigentlich eben halt meine Hauptfigur Mia kommt aus so einer luxuriösen Dahlem-Umgebung und nach einer Trennung landet sie irgendwie auf dem Hosenboden und muss in eine WG in Kreuzberg ziehen. Das ist irgendwie die Geschichte, wie es losgeht. Also kommt Dahlem nicht so gut dabei weg, aber ich habe im Laufe dieser Flohmarktgeschichte schon ganz tolle Frauen kennengelernt, die ich bei irgendwelchen Übergaben von Schuhen oder Jacken oder Grills und sowas, wir alle schon kennengelernt haben und aus Dahlem sind, die sind ganz toll.
Du hast schon gesagt, heitere Romane, Frauenromane, ist das so eine Schublade, in die du dich gern stecken lässt oder bist du ein Gegner dieser ganzen Genres?
Ich kann da ganz gut mit leben, also ich lese selber auch gerne humorvolle Geschichten, machen. Also ich lese auch gerne, was ich Historisches und mal einen Thriller und sowas zwischendurch. Aber zum Schreiben, also ich habe Lust eben halt, also ich bin ein Lustschreiber, so. Und deswegen möchte ich mich eigentlich selber unterhalten, während ich schreibe. Und das tue ich am besten.
Das Lustschreiber muss ich, das ist jetzt so eine Vorlage, da muss ich jetzt drauf eingehen, weil du schreibst ja nicht nur diese Romane, sondern du schreibst auch etwas, was jetzt, wo alle, die zuhören, sagen werden, endlich erfahre ich, wie es geht. Denn du schreibst auch erotische Romane.
Ja.
Wie ist denn das entstanden?
Das ist entstanden schon ziemlich früh, als ich irgendwie überlegt habe, mein allererstes Buch, da war ich bei einem Verlag hier in Berlin und wo die dann sagten irgendwie, ja nee, Belletristik machen wir nicht, aber könntest du dir vorstellen, den Stoff auf erotisch zu drehen? Der Zoe-Stoff, wohlgemerkt. Zoe sind ja, ja. Wo ganz viel aus meiner Kindheit, ich habe gesagt, nee, ist nicht. Also nicht, weil ich was gegen Erotik gehabt hätte, aber ich wollte meine Geschichte jetzt nicht irgendwie völlig verändern. Also da kam zum ersten Mal die Frage. Dann, als ich George Clooney bei diesem E-Book-Verlag verkauft hatte, habe ich da auch mit einer Einkäuferin gesessen und die fragte, also, ja, sag mal, die Schreibe gefällt uns und so, hast du nicht irgendwas Erotisches in der Schublade liegen? Ja, ich habe da mal so was versucht, angefangen, so, weiß ich nicht, 50 Seiten oder sowas, kann ich euch ja mal zeigen. Und das fanden die da ganz gut und dann habe ich also im Endeffekt das völlig umgeschrieben, aber so kam es, dass ich eigentlich dann gesagt habe, okay, wenn das gebraucht wird, schreibe ich das mal, aber natürlich unter Pseudonym.
Wollte ich gerade sagen, wir können da jetzt sehr aus dem Nähkästchen plauen, weil das sind Sachen, die nicht unter deinem Namen erscheinen. Wir werden das hier auch nicht lüften, aber wir wollen natürlich wissen, wie schreibt man eine gute Sexszene? Was muss drin sein, was muss man weglassen?
Eieiei, ja, es kommt natürlich drauf an. Also meine, es gibt immer Sonne- und Sonne-Erotik, wissen wir alle, wie im richtigen Leben.
Ja.
Die Bücher, die ich geschrieben habe, sind schon sehr explizit und da kommen auch eben halt SM-Erotik-Geschichten, wo ich mir sehr viel ergoogeln musste, gebe ich ehrlich zu. Da hört es dann irgendwo auf mit den eigenen Erfahrungen, aber da gibt es ja genug, was man sich angucken kann oder wo man sich unterhalten kann mit Leuten. So. Also es ist da für meinen Geschmack eben halt nie riechen und sich nicht komisch anfühlen, nicht glitschig sein oder sowas, sondern es muss alles, es muss knistern die ganze Zeit und es muss eben halt explizit beschrieben sein, aber eben halt mit also ich würde weder, also in einem erotischen Roman möchte ich nicht Glied lesen, da möchte ich nicht Penis lesen, sondern ist ein Schwanz, so.
Ja.
So. Und ich möchte aber auch nicht von irgendwas von, was gab es da irgendwie, die heiße Grotte oder irgendwas, bei mir heißt das Vagina, weil so.
Lustschwert kommt auch nicht vor,
ja,
bei dir.
Nee. Also solche Begriffe finde ich ganz eklig und ganz widerlich. Nee, also bei mir sind das irgendwie lauter Menschen, die irgendwie angenehm riechen und auch natürlich irgendwie Körper haben, die ich nicht habe, aber die, ja, also eben halt angenehm,
dann
würde man gerne hingucken und die würde man gerne anfassen und so, also natürlich lesen es vor allem Frauen und insofern müssen die Männer auch sehr lecker sein und das müssen schon Kerle sein, also ich bin nicht so ein Fan, trotz SM und diesem Master and Servant Ding, aber es sind außerhalb der erotischen Szenen sind das eben halt Männer, die sehr wohl mit emanzipierten Frauen was anfangen können und so, ja. Also es ist nicht so 50 Shades of Grey, diese Mäuschen, die sich da reinquatschen lassen in so eine Nummer.
Also das heißt, du bleibst dir schon sehr treu, auch bei diesen Stoffen.
Ja.
Und ist das was du jemandem zum Lesen gibst? Du hast vorhin gesagt, Happe Kerkeling hat die ersten Sachen gelesen, ich nehme an, dem schickst du jetzt nicht diese Romanseiten, aber gibt es jemanden im Umfeld, der da drauf guckt oder geht das direkt an die Lektoren?
Nee, das ging direkt an die Lektoren und das ist auch wirklich gar nicht...
Ist das ein anderes Lektorengespräch, wenn man mit denen dann über Stoffe spricht, als bei einem Frauenroman?
Es ist lustiger. Es ist wirklich lustiger, weil, also es ist weniger sprechen, sondern die meisten Bearbeiter, also das Redigieren ging meist hin und her per Mail, also Texte auch hin und her schicken dann. Mhm. Und mit der ersten Lektoren war das auch dann so Anmerkungen, also man kennt das ja so, dann im Text wird kommentiert dann daneben im Computer und da stand dann irgendwie, nee, das kann nicht sein, da kann der Penis noch nicht erigiert sein, weil vorher muss noch das und das und das, so ganz ernsthafte Sachgespräche, die da geführt werden und sowas, wenn man sich das dann genauer durchliest, wo man auch sehr lachen muss über diese Ernsthaftigkeit, mit der das angegangen wird und sowas. Nee, es ist also eigentlich eher oft lustig, wenn man sich dann überlegt.
Du weißt, es gibt in diesem Podcast die Rubrik Meine liebsten drei, also ich bin jetzt sehr gespannt, welche drei Lieblingsbücher du nach dem, was wir jetzt für einen Vorlauf hatten, mitgebracht hast. Also die Top 3 von Bibo.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Um... eins meiner wirklich All-Time-Favorites ist Christopher Moores, Die Bibel nach Biff. Das ist das Erste, was ich von ihm gelesen habe, amerikanischer Autor, der sehr schwarzhumorig, sehr schräg schreibt. Diese Cover sind alle immer knallbunt und das passt auch gut. Und die Bibel nach, soll ich erzählen, worum es geht oder einfach
Kannst
nur erzählen?
Ruhig
okay.
kurz erzählen?
Es ist jedenfalls die bisher unbekannte Jugendgeschichte von Jesus von Nazareth und seinem Kumpel Biff, der in der Bibel nicht vorkommt, aber in diesem Buch umso ausführlicher mal aus dem Nähkästchen plaudert, was da passiert. Dann habe ich, natürlich, weil es ist wirklich, ich habe mir gerade nochmal den Film jetzt nochmal angeguckt und war bei der Premiere. Also Der Junge muss an die frische Luft, mein Freund Harpe, der ein fantastisches Buch geschrieben hat und die Verfilmung ist toll. Und ich habe wieder gelacht und geheult, jetzt auch beim zweiten Mal. Also kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, ein ganz toll geschriebenes Buch mit einer ganz fantastischen Geschichte. Und ganz aktuell, gar nicht jetzt irgendwie das Mega-Highlight, aber ich finde es großartig, hat mir meine Mutter geliehen, die das gelesen hatte. Achtsam Morden heißt das Ganze und der Autor heißt euch Kai Dassel, muss ich nochmal nachgucken. Also das ist ein Rechtsanwalt, der erzählt über das Thema Achtsamkeit, beschäftigt mich auch gerade mit einem neuen Buch, was ich schreibe, so, wo man achtsam umgeht mit Leuten und das führt leider bei ihm dazu, dass er jede Menge Morde begeht und er muss leider aus Achtsamkeit jede Menge Leute um die Ecke bringen, das ist sehr witzig geschrieben.
Wir kommen nochmal zu deinem Gut in Schuss mit leichten Macken. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, Mia ist eine Frau, die steht mitten im Leben, die ist auch nicht mehr 25, sondern die muss eben dadurch, dass ihr Mann fremd geht, sich ein ganz neues Leben aufbauen. Das ist so ein klassisches Thema in diesem Genre, oder? Mhm. Ist das was dich langweilt manchmal?
Nee, also ich finde das immer toll, wenn Frauen aufbrechen in neue Dimensionen und sich was zutrauen, weil hier ist auch irgendwie eine, die hatte es super, die hat im Luxus gelebt, irgendwie 20 Jahre lang hatte nichts auszustehen, war zwar nicht jetzt besonders glücklich und fand das jetzt nicht so toll, war ursprünglich immer was anderes, aber sie merkt das eigentlich erst, als es irgendwie hart auf hart kommt und sie plötzlich aus ihrem Nest da rausplumpst sozusagen und dank Gütertrennung irgendwie auch keine Kohle mehr hat und sich wirklich überlegen muss, wie geht's jetzt weiter. Und ich finde es spannend, wie dann so eine Frau aufbricht und in diesem Falle dann auch von Frauen unterstützt wird, weil ja immer da gerne diese Mär von den Zicken und Stutenbissigkeit und so weiter ist. Und das, diese Erfahrung habe ich eben halt jetzt gerade auch durch diese Frauengruppe seit Jahren nicht mehr gemacht, sondern das komplette Gegenteil, wo sie eben halt Frauen jetzt nicht irgendwie mütterlich sich umeinander kümmern, sondern einfach sagen, komm, wir packen das zusammen an hier, was brauchst du da und ich habe noch einen Tipp dafür und so. Und all dieses wollte ich gerne weitergeben und in dem Buch eben halt zeigen, hier, guck mal, Frauen, was wir alles irgendwie erreichen können. Und auch wenn wir denken, wir sind ganz am Boden, nee, also neulich, nee, gerade vorhin hat noch eine von den Frauen über eine andere Geschichte gesagt, irgendwie, da geht die Tür zu und das Tor geht auf. Ja. Fand ich super, den Spruch. Und genau so ist es eben. Man muss immer dran glauben, auch wenn man irgendwie ganz unten ist, es wird besser.
Nun hört man immer von Verlagen, dass diese Geschichten für Frauen so in unserem Alter, also ich sag jetzt mal 40 plus.
Deutlich plus, ja.
40 plus, dass die gesät sind. Also, dass meistens so Frauen Anfang 30 diese Krisen erleben und nicht, wie es im wirklichen Leben ist, die mit Anfang 40, bei denen dann vielleicht die Männer nochmal einen zweiten Frühling erleben oder sie selbst einen zweiten Frühling erleben, gibt es ja auch. Ist da deine Erfahrung ähnlich, dass Verlage vielleicht auch seltsam reagieren, wenn du den Stoff anbietest, wo eine 50-Jährige die Hauptrolle spielt?
Nee, in diesem Fall irgendwie war es sogar, dass die ganz happy waren. Also, ich meine, das Lustige ist, dass ich im Grunde so eine Art Eigenzensur gemacht habe, weil ich bin selber Mitte 50 und eigentlich ist diese Frau vom Gefühl her, und ich beschreibe sie ja, also sie steckt da ja drin, auch wenn sie eine andere Geschichte hat als ich, ist sie eigentlich auch Mitte 50, aber im Buch schreibe ich Mitte 40, weil das so, das ist das gängige Klischee, Leute haben ein Bild vor Augen, eine Frau Mitte 40 ist noch so agil, steht im Leben und bei Mitte 50 haben sie schon wieder das Gefühl, oh, die ist ja so kurz vor der Rente, was natürlich, wenn ich uns beide angucke, eben völliger Schwachsinn ist. Aber was eine Erfahrung, die dazu passt, die ich hatte mit der Lektorin, die so Ende 20 war, die hat das Buch gelesen und kam mit einigen Sätzen nicht klar und vor allem einigen Zitaten nicht klar und schrieb mir immer, das sagt eine Frau mit Mitte 40 doch nicht, die klingt ja wie eine 20-Jährige, wo ich auch mal sagen musste, Mädel, ich verändere meine Sprache nicht. Und wenn du mit mir sprichst, merkst du, dass ich eben halt noch im Grunde noch genauso rede, wie ich auch mit Mitte 20 oder Mitte 30 geredet habe. Wir verändern uns eben halt dahingehend, dass wir sehr viel länger jünger bleiben und nicht verspießern.
Also gut,
und
ich sage immer noch Turnschuhe und nicht Sneaker. Ja. Ja, genau. Aber da fällt es dann immer auf. Das ist auch was mein Sohn dann immer ganz schlimm findet. Aber unabhängig davon muss ja bei so einer Geschichte auch immer ein Happy End sein, oder?
Ja, für mich ja. Ja,
für dich auch.
Ich liebe Happy Ends. Ich kann nicht ohne.
Und wenn du schon sagst Lektorin und die kommt mit Sachen, die du dann auch nicht nachvollziehen kannst, also wie sehr bleibt deine Geschichte und wie viel Lektorat und auch, was du ja nachvollziehen kannst, als PR gelernt auch, Vermarktbarkeit steckt da dann drin am Ende?
Also es bleibt zu 99,9% meine Geschichte. Also ich habe bis jetzt noch keine noch keine Lektorin gehabt, die irgendwie gesagt hat, nee, das können wir so jetzt aber gar nicht machen, das muss umgeschrieben werden oder sowas. Ich konnte immer, wenn ich Argumente hatte, warum diese Szene drinbleiben muss oder genau nur so funktioniert, konnte ich die Lektoren immer überzeugen. Die haben immer gesagt, es ist dein Buch und das ist ein Angebot, was wir machen. Und von daher, also viele Sachen konnte ich einsehen, wo man sagt, nee, aus den und den Gründen passt das da nicht hin oder sowas. Aber das sind Marginalien, also wie ich es ja auch eben hatte, weiß ich, bei als Journalist erlebst du das ja auch, dass dir ein Text umgeschrieben wird oder sowas, weil das einfach dann nicht passt. Aber nee, also an meine eigentliche Ursprungsidee und auch an meine Schreibe oder sowas lasse ich keinen ran, die bleibt so.
Nun kriegst du ja zum Teil natürlich aus der Flohmarktgruppe auf dieses Buch schon wahnsinnig Rückmeldungen, aber generell bist du jemand, der Rezensionen liest, auch zu den erotischen Geschichten, die du schreibst?
Ja, also es ist mit den Mengen hält es sich in Grenzen, das schaffe ich noch, die zu lesen. Und zum Glück sind die auch alle gut.
Ja, ich meine gar nicht wegen der Mengen, sondern es gibt ja Leute, die das einfach grundsätzlich nicht machen, weil sie sagen, die schlechten.
Nein, ich bin noch in dem Stadium, wo ich das noch spannend finde, wenn jemand, also ich empfinde es auch als Ehre, dass jemand sich damit beschäftigt, mit meinem Buch gelesen hat und dann sagt, wie er das empfunden hat. So, also ich reg mich manchmal auf, wenn das eben halt in schlechtem Deutsch geschieht, wie so oft, wie das ja irgendwie auch so, weiß ich, im Facebook oder sowas ist, diese ganzen Schreibfehler, die tun mir als Mensch der Schrift und der Worte körperlich weh. Das finde ich erst ganz schrecklich. Aber so grundsätzlich freue ich mich, wenn jemand was von mir liest und eben halt auch seine Meinung, sofern sie denn positiv ist, natürlich noch lieber kundtut.
Und unterscheiden sich die Bewertungen der Frauenromane und der erotischen Romane? Also ist da...
Ja, die Erotikromane, das ist eine deutlich jüngere Zielgruppe. Mhm. Also die sind alle Anfang, Mitte 20 eher. So sind sie auch geschrieben für so eine Zielgruppe. Und also es unterscheidet sich sehr. Die wollen unterhalten werden und die sind teilweise eben halt da wirklich an der tollen erotischen Beschreibung der sexuellen Handlung, die da auch passieren, neben einer ganz normalen Geschichte, die es natürlich auch gibt, sind daran interessiert, als im Unterschied dazu, wenn ich die Rezensionen zu Guten Schuss lese, da sind die Leute eher begeistert von der Geschichte und der starken Frau oder den starken Frauen und sowas.
Das Guten Schuss wäre auch ein guter Titel für einen erotischen Roman.
Guter Schuss vielleicht dann.
Wenn du das vergleichst, die Arbeit an dem einen und an dem anderen Genre, ist das im Aufbau und im Entstehungsprozess identisch? Weil du sagst, es hat ja beides eine Geschichte.
Ja, doch. Es muss, also die Geschichte muss stimmen. Ja, also das muss sich irgendwie logisch entwickeln. Und es muss eben halt, also für mich jedenfalls, muss es eben halt eine wirkliche Geschichte, eine Beziehungsgeschichte sein, die auch gerne mal eine Dreiecksgeschichte sein kann und so. Aber eben, also auf jeden Fall brauche ich eine logische Geschichte.
Ja. Du hast einmal einen Vornamen im Titel gehabt, Zoe nämlich, jetzt Mia. Sehr kurze Namen.
Ja, Name immer drei Buchstaben. Sind sie wirklich alle? Lea gibt es und so. Ja, ist Absicht.
Das ist ja was, also es gibt ja diesen anderen Podcast Überschreiben von Till Reiter und Alina Schröder, die in Sexy und Bodenständig neulich auch mal eine Folge gemacht haben über Namen. Und da Till erzählt, der hat eine ganz lange Liste von Namen, die er sich auf dem Friedhof mal von Grabsteinen abgeschrieben hat. Das ist ja so ein Ding, Klassiker, was man machen kann. Ja. Man kann Telefonbücher lesen. Ich selbst gucke zum Beispiel auch mal in Stadtverordnungen, in Versammlung, wenn eine Geschichte zum Beispiel in meiner Heimat Niebel spielt, gucke ich mal, wie heißen die denn da heutzutage alle mit Nachnamen und mit Vornamen und so. Wo kriegst du deinen Namen her?
Also es ist wirklich, es sind ziemlich normale Namen und wenn ich was Exotischeres brauche, dann google ich. Männernamen in Italien oder sowas google ich dann einfach und gucke mir das an und suche mir da einen aus. Also was ich gerne mache, sind kurze Namen, weil dann die nicht so viel Platz wegnehmen. Das ist einfach so, dass ich, also da bin ich auch noch ein bisschen geprägt als Journalistin, dass man ja immer sich kurz fassen musste und immer versuchte, möglichst kurze Wörter zu benutzen, damit man mehr unterbringen konnte an Info. Ja, und das ist einfach bei den Vornamen der Heldinnen ist das eben halt dann zur Macke geworden. Seit Zoe eben halt, den Namen fand ich so schick und toll, hat immer, wenn ich meine Tochter hätte, ich habe keine, würde ich sie Zoe nennen, und deswegen hieß dann mein erstes Buch Baby sozusagen Zoe. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist doch cool, wenn man mit drei Namen die Frauen dann so haben, und somit haben die das bekommen.
Also hörst du auf zu schreiben, wenn die drei Buchstabennamen am Ende sind?
Ja, wahrscheinlich, aber da gibt es noch eine ganze Menge.
Und du hast schon gesagt, du arbeitest jetzt wieder an dem nächsten Stoff.
Ja.
Die Idee kommt dann aus einer Geschichte, die du erlebst, oder aus irgendwas, was dir wichtig ist, oder du bist jetzt sozusagen bei 40 plus plus angekommen und bleibst in dem Genre, oder was ist anders?
Nee, ganz anders, weil das nächste Buch, was von mir im Frühjahr schon erscheint, ist gar keine Belletristik, ist gar kein Roman, sondern ich wurde gefragt vom Duden Verlag, ob ich mir vorstellen könnte, so ein populärwissenschaftliches Buch über Dialekte zu schreiben. Und das fand ich spannend, weil das ging wieder zurück eben halt an meine Wurzeln als Journalistin, sogar mein Germanistikstudium mit Mittelhochdeutsch und Linguistik wurde plötzlich wieder gebraucht, also das Wissen, was ich da mal erworben hatte. Ich konnte wieder recherchieren und kürzere Texte mal wieder schreiben und sowas, das hat mich total begeistert. Und ja, und das habe ich jetzt gerade fertig geschrieben, bin gerade dabei, das zu redigieren, also die letzten Fehlerchen aus den Fahnen, den Druckfahnen auszumerzen. Und da geht es dann eben halt immer um der Klang von Heimat und so eine Reise von Nord nach Süd durch die verschiedenen Dialektregionen. Und es gibt immer ein Dialektwort, was dann auch ein bisschen hergeleitet wird. Und dann jeweils eine kleine 2-3 Seiten lange Geschichte dazu, wo die dann mit den Menschen der Region zu tun hat, der Region selber oder dem Wort an sich oder sowas. Eben halt alles, also locker flockig. Also Duden wollte es gerne mal ein bisschen locker haben.
Und hast du da dann jetzt eine Lieblingsregion gefunden, einen Lieblingsdialekt, in dem dann die nächste Geschichte angesiedelt wird, der nächste Frauenroman?
Ich bin natürlich eben halt gebürtige Bremerin, lebe in Berlin und mit dem Norddeutschen sehr verhaftet, und das habe ich jetzt auch bei den Dialektbüchern, bei dem Dialektbuch gemerkt, die verschiedenen Dialekte. Es fiel mir natürlich besonders leicht, mich mit dem Plattdeutschen, dem Bremischen, dem Hamburgischen, auch Berlinerisch und Brandenburgisch zu beschäftigen, und es wurde immer schwieriger, je weiter ich irgendwie ins Thüringische oder ins Schwäbische kam oder sowas. Den letzten Nerv hat mir das Schweizerische geraubt, das war höchst kompliziert. Also gar nicht wegen der Sprache oder der Dialekte, sondern wegen der Geschichten, die ich da finden musste, weil ich mich dann erstmal reinfühlen musste und reinlesen musste. So, wie sind die denn? Weil ich kenne ja nur nicht jeden Menschen. So, wie ist der Saarländer an sich? Musste ich auch eine von unseren Autorenkollegen, die aus dem Saarland ist, dann erstmal fragen, so, welche Worte benutzt ihr denn da häufiger und so weiter. Was war die Frage? Ob ich inspiriert werde jetzt durch die Dialekte für den nächsten Roman? Nee, also der hat mich noch nicht angeflogen. Da muss ich nur abwarten. Also es kommt jetzt noch ein Buchprojekt, was ich gerade angefangen habe, was auch was ganz anderes ist, noch dazwischen, bevor der nächste Roman kommt.
Gut, dann nehmen wir erstmal gut in Schuss mit leichten Macken.
Ja.
Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen.
Die Schreibenden von Anja Görz.